Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute sprechen wir über Themen, die in den letzten Jahren immer stärker in gesellschaftliche Debatten gerückt sind. Vielfalt, Diskriminierung, Sichtbarkeit und die Frage, wie wir Räume schaffen können, in denen sich mehr Menschen gehört und vertreten fühlen. Zu Gast ist Mel. Sie beschäftigt sich intensiv mit intersektionalem Aktivismus, Empowerment von BIPOC Menschen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das klären wir gleich noch, und queer-feministische Perspektiven. Das sind Begriffe, die vielen vielleicht schon begegnet sind, mir auf jeden Fall, die aber oft unterschiedlich verstanden werden, sie wie von mir eher weniger. Deshalb sind wir heute hier. Und deshalb wollen wir heute nicht nur über politische oder gesellschaftliche Forderungen sprechen, sondern auch darüber, was hinter diesen Konzepten steckt, wie sie im Alltag erlebt werden und warum sie für viele Menschen so wichtig sind. Ich sage Hallo, Mel. Hi.
Hi Frank, danke für die ausführliche Erklärung. Schon mal ein Disclaimer. Ich benutze keine Pronomen, also wenn du was über mich sagst, einfach Mel statt einem Pronomen.
Ja.
Und zu den Begrifflichkeiten kommen wir eh nochmal, also von dem her ist ein Learning by Doing.
Genau, habe ich das denn richtig ausgesprochen? BIPOC, ist das richtig oder
genau,
habe ich da schon was falsch gemacht?
Genau, manche sagen halt BIPOC, manche sagen BIPOC, manche sagen Black, Indigenous, People of Color, also sprechen es einmal aus. Es gibt ja mittlerweile wirklich viele Begrifflichkeiten dafür.
Ja, ja. Eieiei. Okay, ich sehe schon, die Lernkurve geht halt schnell nach oben, aber wir möchten bei dir starten, bevor wir über die großen Themen sprechen. Stell dir mal vor, wir treffen uns auf einer Demo oder auf einer Party, wie junge Leute das heute noch machen, wer weiß, und wir quatschen miteinander, ich stelle mich vor und du stellst dich vor. Wie würdest du dich mir vorstellen? Was müssen unsere Hörer über dich wissen?
Ich würde wahrscheinlich erstmal anfangen, dass ich Mel bin, dass ich keine Pronomen benutze. Falls da Fragen sind, würde ich direkt sagen, so einfach statt einem Pronomen sie einfach mal Mel einfügen, dass Fehler voll okay sind und dass das für viele Menschen einfach was Neues ist. Mhm. Was noch wichtig ist, ich beschäftige mich mit Aktivismus. Mhm. Ich bin Kinderbuchautorin und Schülerin und natürlich Mensch.
Natürlich, das ist das Wichtigste. Deswegen bist du ja auch
hier. Das ist da, wo es bei manchen auch schon aufhört. Deswegen ist mir das auch immer wichtig zu sagen. Einfach, dass man auch mit all dem, was man mitnimmt, am Ende des Tages ein Mensch ist. Und deswegen kämpfe ich auch. Gehe ich auf Demos oder versuche, Spaces zu kreieren.
Ja. Hast du oft solche grundlegenden Gespräche? So wie es gerade gesagt, ich muss erstmal klarstellen, dass ich ein Mensch bin.
tatsächlich online, wenn Menschen versuchen, Dinge abzusprechen, wenn Menschen diese Rassismuskarte ziehen von wegen, ja, du deckst dich mit dem und dem ein, aber Sprache ist Macht und Sprache ist auch Ermächtigung. Mhm. Gleichzeitig merke ich halt in solchen Kontexten ganz schnell, dass ich nicht als Mensch gesehen werde. Okay. Und Menschen sind vielschichtig, das muss einfach anerkannt sein. Und deswegen, auch wenn es um Themen wie Asyl geht, merke ich auch in vielen Debatten leider nach wie vor, dass Menschen nicht als Menschen gesehen werden. Deswegen ist das immer so ein netter Disclaimer, dass man das irgendwie nicht vergisst.
Okay. Du hast gerade gesagt, so online, da ist die Hemmschwelle doch nochmal anders, als wenn man jemanden auf der Straße trifft, oder?
Sagen wir es so, auf Demos merkt man es auch nochmal hier und da.
Okay.
Aber spezifisch im Online-Raum merkt man es bei Trolls, Menschen, die halt natürlich kein Profilbild haben, die mit 10.000 verschiedenen Statistiken, die eigentlich keine wirklichen Statistiken sind, um sich schmeißen.
Ja.
Also ganz wild, was im World Wide Web abgeht.
Ja. Aber die Wissenschaft sagt doch, da gab es doch mal eine Studie oder sowas irgendwo, die, keine Ahnung wo.
Ich hatte gestern einen Take, dass eine Person, die auch gar nicht so weit weg von mir wohnt, was ich ein bisschen gruselig finde, einerseits sich so aufgeregt hat, dass ich halt gesagt habe, dass diese Person rassistische Narrative halt einfach reproduziert und Ideologien. Mhm. Und da hat sich dann ein Online-Post über mich kreiert Und in den Kommentaren hat man wirklich Dinge gefunden wie, ja, aber die indigenen Menschen, die wollten ja auch schon, dass die weißen Menschen rausgehen. Ich denke mir gerade so, warte, wir verfehlen gerade komplett die Debatte. Warum werden immer wieder neu? Also daran merkt man halt auch, dass gar kein wirklicher Boden da ist zum Diskutieren, sondern einfach nur mit wilden Sachen um sich geschmissen wird.
Krass, krass. Aber zurück zu Mel. Wie ist Mel zum Aktivismus gekommen? Gab es da ein Erlebnis oder eine Erfahrung, die dich da so geprägt hat?
Das ist lustig. Ich habe die Frage, ich glaube, vor einem Jahr mal von einer befreundeten Person bekommen, weil ich mich das nie gefragt habe.
Okay.
Aber ich glaube, bei dem Gespräch ist so ein bisschen rausgekommen durch so mein Aufwachsen, weil mein Papa immer so ein bisschen, boah, ich will nicht schwul da sagen, aber nicht wirklich Vertrauen in die Regierung hat.
Okay.
Und meine Mutter.
Ist ja grundsätzlich gar nicht mal so verkehrt.
Nee, voll legitim, aber zu sagen, ich wähle nicht, weil das bringt nichts, ist so.
Okay, nee, ja. Verstehe.
Ja. Nee, und meine Mama halt 1997 nach Deutschland gekommen ist und davor aber in Peru sich so ein bisschen mit Politik auseinandergesetzt hat im Studium und mit anderen Menschen. War immer so eine Tendenz da, dass ich mir gedacht habe, okay, meine Mama weiß über Peru viel, aber irgendwie gar nicht über Deutschland. Und gleichzeitig ArbeiterInnenfamilie und ganz viel geclasht. Also dadurch, dass mein Papa weiß ist, aus dem Osten kommt und meine Mama aus Peru kommt, sind einfach ganz viele Spannungsfelder von Anfang an da gewesen. Auch mit meinem Aufwachsen, dass ich viele Kinderbücher und Puppen und sonstiges gesehen habe, die einfach nicht aussahen wie ich. Und ich mich halt immer gefragt habe, so warum? Klar, es hat sich gebessert, aber ich habe halt ganz viel hinterfragt und nicht verstanden. Und ich glaube, daraus heraus hat sich so ein bisschen dieser Aktivismus geschaffen, zu verstehen, zu verbinden, zu diskutieren, im Kontakt zu bleiben. Und ich sage auch immer wieder, ich lerne auch nicht aus. Also von dem her, das ist ein stetiger Prozess, da kann man nicht einmal hier alle Workshops machen und es ist dann frei von allem. Nee, man muss tagtäglich dagegen ankämpfen.
Werbefreier und unabhängiger Podcast. Mit PayPal kannst du das unterstützen. Wie? Das steht in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Ja, ich habe gesehen, dass du auch sehr viel unterwegs bist, bist auf Demos, du sprichst auch sehr viel, also bist auch auf der Bühne, auch voll cool. Wie oft gehst du so auf Demos oder wie oft gibt es Demos für deine Sache?
Ich versuche mich intersektional zu bewegen, das heißt nicht nur in Themenfeldern wie Queerfeminismus oder Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern auch, keine Ahnung, überall meine Fühler auszustrecken, weil, wie gesagt, man lernt nie aus. Und ich versuche natürlich so oft wie möglich zu gehen, aber dadurch, dass ich halt auch chronisch krank bin, bin ich öfter ans Bett gefesselt, als mir lieb ist.
Ja, okay, verstehe. Jetzt bist du ja sehr aktiv. Auch was das Politische angeht, bist sehr informiert. Du brennst dafür mit Leidenschaft. Bist du politisch irgendwo aktiv? Bist du irgendwo in einer Partei? Oder ist das für dich, nee, ich will damit nichts zu tun haben, ich habe hier mein eigenes Ding?
Nee, also ich glaube seit 3 oder 4 Jahren bei den Linken. Aber ich glaube erst so seit einem Jahr so bei einer queerfeministischen AG. Ansonsten, versuche ich mich halt auch auf anderen Events zu bewegen, weil es halt natürlich auch weiteren Input gibt, der interessant ist. Aber ich würde mich, wenn man sich einordnet, glaube ich, eher links einstufen.
Okay. Ich meine, es gibt ja auch nicht viele Alternativen dazu. Alternative dazu, richtig? Also, ich meine, sorry. Aber ich meine, wir sind ja beide in der gleichen Partei. Ne? Wir wissen, wovon wir reden. Aber es gibt doch nichts, also ich kenne keine Partei, die für diese Menschengruppe einsteht, als wie es die Linke tut. Oder sehe ich das falsch?
Nee, also da muss ich dir zustimmen. Was ich gleichzeitig aber auch wieder hart finde, weil wenn man sich die Menschen anschaut, die in der Partei sind, sind es halt Menschen, die wirklich ArbeiterInnen sind und wirklich die Expertise haben, die Gelebte. Und nicht Menschen, die halt, keine Ahnung, Studium, akademischer Background ist wichtig, klar. Aber man sieht halt diesen Machtunterschied und das finde ich so erschreckend, weil Menschen, die halt diese Macht haben, sie aussprechen, aber nicht wirklich nutzen, beziehungsweise auf ihrer Bequemlichkeit bleiben. Und das ist halt nicht der Weg, den man gehen sollte. Und deswegen, ja, finde ich es auch sehr schwierig, außerhalb von links zu sagen, ich kann mich damit sehen oder identifizieren, weil es dann doch ganz viele Punkte gibt, wo ich sage so, boah, das ist super kapitalistisch oder warum macht ihr sowas mit der CSU, CDU? Also ganz viele Fragen am Ende des Tages, wenn ich mir denke, so, klingt cool. Also immer ist da so ein Haken dabei.
Ja, ja, ich finde immer, solche Ämter sollten irgendwie auch an, ja, Berufserfahrung hängen. Also wenn ich Gesundheitsminister bin, dann sollte ich schon wissen, was Windpocken sind. Also jetzt mal nur so, ganz, ganz flach gesagt, ne? Anstatt jemanden dahin zu setzen, der wirklich BWL-Studium, ne, oder so gemacht hat, ist nicht das kleinreden zu wollen. Aber es sollte doch schon so ein bisschen Erfahrung in diesem Thema haben.
Definitiv. Und ich meine, das, was die Menschen mitbringen, ist ja gelebte Expertise. Das sind Menschen, die tagtäglich in die Berufe schauen. Und viele davon schauen ja nicht nur in die Berufe, sondern erkennen auch die Strukturen, können das oft benennen. Und deswegen schockiert es mich aber gleichzeitig, wenn ich dann sehe, wenn ArbeiterInnen halt komplett, also wenn sie die AfD wählen oder, keine Ahnung, andere Parteien, wo ich mir denke, so, irgendwas ist da an Informationen untergegangen, dass du eigentlich gegen dich wählst.
Ja, das stimmt, aber das hat auch so ein bisschen was mit der Propaganda zu tun, die diese Partei raushaut. Überschriften statt Inhalte, das ist, glaube ich, deren Programm. Und wenn man da mal ein bisschen näher ranzoomt, dann merkt man eigentlich schon, da ist nichts dran. Das ist eigentlich Quatsch, was sie machen. Und wenn sie das machen, ist es das Ende von diesem Land.
Definitiv. Ja. Also auch wenn man mal in Diskussionsrunden gehen möchte oder versucht wirklich zu verstehen, was ist dein Problem, wo sind die Ansätze? Ja. Und dann merken viele so, stimmt, eigentlich hast du recht. Aber am Ende kommen sie immer auf die leichtere These zurück und bleiben bei der AfD oder anderen rechten Parteien hängen.
Ja, ist schlimm, ist schlimm. Wir kommen aber zurück zu hier und jetzt zu dir mit den Begrifflichkeiten. So, ich habe schon mal gesagt, intersektionaler Aktivismus. So, ich bin nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Das wissen alle. Kannst du mir mal bitte erklären, vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, was das genau ist?
Intersektionaler Aktivismus, beziehungsweise ich glaube, wir müssen bei Aktivismus anfangen, weil viele denken, Aktivismus startet bei Demos. Nein, Aktivismus kann bei kleinen Dingen starten. Sei es Nachbarschaftshilfe oder sei es, wenn man Zugänge hat, dass man anderen Menschen diese Möglichkeit öffnet, dass man Wege findet, wie man zusammenarbeiten kann. Und ich finde, das ist auch schon eine Art von Aktivismus. Deswegen, es muss nicht immer laut sein auf der Straße oder im Internet, sondern es können kleine Dinge sein. Deswegen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Mensch aktivistisch sein kann. Ich finde auch, dass einfach existieren, sobald man mehrfach marginalisiert ist, also wie ich zum Beispiel, weiblich sozialisiert, Migrakind und so weiter und so fort, dass ich halt klare Merkmale habe, die Menschen schon in ihrem System aufrütteln, verstören, nerven, was auch immer. Also deswegen finde ich, ist selbst das schon ein Akt von Aktivismus.
Ja.
Intersektional ist quasi der Begriff, dass wir uns darauf beziehen, dass wir mehrere Perspektiven mit einbedenken. Also jetzt nicht nur aus meiner Sicht, wie kann ich dieses Leben für mich gut gestalten, sondern wie kann ich das Leben für andere genauso lebenswert oder zumindest lebenswerter machen. Es kann Menschen, die armutsbetroffen sind, heißen, dass wir da Zugänge schaffen und zum Beispiel eine offene Küche anbieten. Das kann sein, dass, keine Ahnung, ich jetzt nicht nur weiße Menschen in einem Raum habe, sondern jetzt auch andere Menschen mit einbringe, dass ich eine Übersetzung irgendwie versuche zu organisieren. Also, dass man möglichst weit gefächert Menschen mit einbezieht.
Okay, das hört sich so nach so einem Rundumblick an. Also, mal ein Beispiel, ich möchte mich für Umweltschutz einsetzen, für den Bach hier bei uns vor dem Haus. Und ich habe nur diesen Bach vor Augen, aber ich vergesse das drumherum. Richtig? Ist das so ein nicht 360-Grad-Blick, aber zu gucken, was ist noch links und rechts von diesem Bach? Also A ist nicht gleich B, ne? A kann auch C oder D sein.
Genau, und dass du auch über deinen eigenen Tellerrand schaust. Also, dass du nicht nur links und rechts schaust, sondern du sagst, okay, was würde die Person gegenüber vielleicht sehen?
Ja.
Oder was würde die Person gegenüber nicht sehen? Und dass man da einfach mehrere Perspektiven mit einbezieht und auch einfach mitdenkt.
Ja. Ist das stellenweise nicht auch sehr herausfordernd, diesen
Definitiv.
Ja.
Also sagen wir es so, ich finde immer, das ist ein gutes Bild dafür, wenn man sagt, okay, ich schaue mich links und rechts um auf einer Veranstaltung, wer ist hier nicht? Und dann kann man sich gleich die Fragen stellen, okay, warum sind diese Menschen hier nicht? Ist der Raum überhaupt zugänglich?
Ja.
Und dann kann man sich aber selber mit einbringen. Wenn man die Kraft hat, kann man sagen, hey, wie kann ich denn vielleicht helfen? Kann ich eine Übersetzung anbieten? Mhm. Kann ich irgendwie organisieren? Kenne ich Menschen? Ist der Raum barrierefrei? Also es gibt Möglichkeiten, wie man halt sagen kann, man schafft diese Räumlichkeiten so her, dass er zugänglich ist. Aber dafür muss man halt immer wieder im Gespräch bleiben, immer wieder nicht nur auf sich schauen, sondern auch immer im Kontakt mit außen bleiben. Und ich glaube, das ist für viele echt schwierig.
Ja, also heißt das, das Gespräch suchen mit den Menschen, was treibt die Menschen an? Oder auch einfach in Kontakt bleiben, also in Austausch kommen. Das ist ja heutzutage 26 schon mal eine Herausforderung für manche Menschen. Also Corona lässt grüßen, aber trotzdem.
Oh.
Weil ich meine, es gibt auch eigentlich nichts Schlagbares als ein Gespräch. Also das ist eigentlich das Beste, was es geben kann, oder? Der Austausch?
Es ist eigentlich das Schönste, weil ich finde, so ein Gespräch ist so ein, wie so ein Ping-Pong-Spiel. Du gibst mir den Ball, ich gebe dir den Ball. Das heißt, wir haben mehr oder weniger, sind auf Augenhöhe. Ebenso lerne ich vielleicht was Neues dazu. Und klar können Gespräche ungemütlich werden, aber das ist dann, also sehe ich immer als Möglichkeit, warum fühlt sich das gerade ungemütlich an, beziehungsweise was ist gerade der Auslöser oder was verstehe ich dabei gar nicht? Also oft sind es ja Missverständnisse, dass der Gegenüber einen falsch versteht oder einfach eine andere Lebensrealität lebt. Und das ist halt schön, weil man das irgendwie auch anerkennen kann, weil es uns allen so geht.
Find ich total gut, diesen Rundumblick, aus mehrerer Sicht mal so eine Situation zu betrachten, weil das kann man nicht nur in der Gesellschaft nehmen, auch bei sich zu Hause, also wenn seine Familie ist. So, wenn ich jetzt heute Morgen in den Garten gehe und will da irgendwas machen, so, ja, was denkt dann wohl mein Sohn dabei? Toll, ist halt der Vater mir schon wieder den Rasen oder so und hat schon wieder keine Zeit für mich, ne? Das alles mal so mit einzubeziehen, ich glaube, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden.
Und ich glaube auch, dass es voll verständlich ist, dass das nicht immer möglich ist. Um Gottes Willen, wenn man da Lohnarbeit hatte, dann noch Care-Arbeit und dann noch irgendwie drüber schaut, also klar fällt einem da die Decke auf den Kopf, aber halt dann auch wieder einchecken und schauen, okay, was kann ich denn auch mir zurückgeben? Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich nur nach außen schaue und da was Gutes tue und bei mir selber gar nicht schaue, so hey, vielleicht muss ich heute einfach mal meinen Kaffee in Ruhe trinken und mir was Gutes tun, sodass ich nachher die Kapazität habe, Freundinnen zuzuhören oder ähnlich.
Ja, Self-Care ist auch so ein Begriff, ne? Der immer unheimlich wichtig ist, auch auf sich selber aufzupassen, ne? Ja, total.
Aber auch unheimlich unterschätzt, wie wertvoll das für einen ist und dass es nicht immer was mit Egoismus zu tun hat.
Ja, ich glaube, Me-Time ist dann auch noch so ein Begriff, ne? Den man dafür immer benutzt.
Ja, doch schon. Ja. Also kann man ja verschiedene Fächern, sei es Buchlesen, sei es eine Badewanne.
Klar,
oder einfach für sich sein.
Ja, da hat jeder so sein eigenes Ding. Ich mache einen Podcast. Das ist so mein Self-Care.
Oh.
Ja.
Aber gut, dass du es gefunden hast. Also, wie bist du auf deinen Podcast überhaupt gekommen?
Man ist da so reingerutscht, ne? So wie in so die meisten Sachen. ein weiterer Begriff, der vielleicht nicht allen bekannt ist. Ich habe schon im Intro gesagt, BIPOC. Kannst du erklären, wofür diese Abkürzung steht und warum sie verwendet wird?
BIPOC ist ein Akronym für Black, Brown, Indigenous People of Color.
Okay.
Das ist quasi einfach ein Unterbegriff. Er ist sehr politisch aufgeladen, also wurde zunächst eher in den akademischen Räumen benutzt. Dadurch, dass aber viele Menschen sich bei Begrifflichkeiten irgendwie nicht einordnen konnten, ist es natürlich einfacher, sich in das Akronym mitzunehmen. Deswegen gibt es auch das People of Color, weil natürlich nicht nur die Farbe in Anführungsstrichen der einzige ausschlaggebende Punkt hierfür ist, sondern auch einfach, woher man kommt, woher die Familie kommt und was es natürlich alles mit sich bringt und die Tatsache, dass man eben nicht weiß ist und oft nicht weiß gelesen wird.
Wie versuchst du das Menschen zu erklären, die mit dieser Frage auf dich zukommen? Jetzt hast du ganz toll gesagt, ganz, ganz schön, aber ich kann mir vorstellen, so auf Demos ist die Stimmung manchmal so ein bisschen aufgeheizt. Da ist nicht so der Raum für ein normales Gespräch. Sind da schon mal so ein paar erhitzte Gespräche?
Also viel, also es gibt auch Menschen, die die Begrifflichkeit noch nie gehört haben. Da versuche ich es einfach mit meinem eigenen Beispiel nahe zu bringen. Ich zum Beispiel, beziehungsweise meine Eltern kommen aus Peru. Ich bin clearly nicht weiß. Ich habe schwarze Haare. Ich habe auch einen indigenen Background. Dementsprechend bin ich nicht weiß. Und mit meinem Nicht-Weiß-Sein kommen natürlich auch Privilegien als auch Diskriminierungserfahrungen einher. Und dieser Begriff ist auch eine Art und Weise von Selbstermächtigung, wie ich Menschen rausnehme, mich irgendwie einzukategorisieren. Natürlich ist es auch wieder ein Schubladendenken, aber für mich ist es auch nochmal sehr powerful zu sagen, so das bin ich und das, was ich erlebe, erlebe ich halt nicht nur alleine, sondern auch im Kollektiv. Ja. Gutes und Schlechtes.
Ja. Du sprichst ja dann von Empowerment, von BIPOC. Ich lerne es noch,
BIPOC, take your time.
Thank you. Was bedeutet das für dich ganz konkret, dieses Empowerment?
Oh, Empowerment. Ich glaube, Empowerment ist für mich, wenn ich das, was ich lebe, also zum Beispiel in meinem Kontext, keine Ahnung, meine peruanische Lebensrealität, dass ich das zelebriere, sei es, wenn ich was Schönes koche, sei es, wenn ich Musik höre. Also einfach auch meine Kultur so ein bisschen feiere, zelebriere. Oder zum Beispiel, wenn Pride ist, jetzt zum Beispiel im Juni, dass ich mit anderen darüber spreche, dass wir über die schönen Dinge auch einfach Kraft ziehen und nicht nur über diese Diskriminierung oder Rassismuserfahrungen, die man sammelt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil so viel Negatives, wie man erlebt, so viel Positives sollte man im Idealfall halt auch haben, so dass man korrigierende Erfahrungen sammelt und dass man auch nicht nur in diesem Schmerz ständig bleibt, weil das genau das ist, was Menschen klein macht, egal ob rassifiziert oder nicht.
Ich finde das unheimlich wichtig, was du gerade gesagt hast, dieses, die Kultur mit hier reinbringen. Das finde ich unheimlich wichtig, gerade im Land wie Deutschland. Ich sehe das bei meinem Sohn, der spielt Fußball, auch mit sehr vielen anderen Kulturen, die nicht von hier sind. Und er nimmt da so viel mit raus. Also, ja gut, Sprache jetzt vielleicht nicht. Das ist ein bisschen komplizierter, die Sprache zu dem immer am Fußballplatz. Aber diesen Kulturkreis, wenn er bei denen zu Gast ist und so. Und ich finde das unheimlich wichtig. Und ich kann es irgendwie nicht verstehen, wie manche Menschen das nicht haben wollen.
Was ich manchmal noch weniger verstehe, ist, glaube ich, wenn man sich anschaut, wie diese Kulturen eigentlich bereits eingebettet sind, also zum Beispiel die türkische ArbeiterInnen-Geschichte, ist ja auch so eine Sache, dass das ja gar keine Gäste mehr sind. Das sind genauso Deutsche wie, keine Ahnung, mein Ziehvater. Und das ist das, was ich so krass finde, dass man halt aus Menschen auch offenen Nutzen zieht. Also sagt, wenn die Person ein guter Ausländer, eine gute Ausländerin ist oder wenn sie ihre Steuern zahlen, wenn sie nicht kriminell sind, wenn sie das nicht machen, so. Ein Mensch mehr als ein Nutzen.
Ja.
Egal, wie man aussieht.
Ja, und ich meine, der Mensch wird ja nicht kriminell, nur weil er, weiß Gott, woher kommt. Es sind die Umstände hier in Deutschland. Also das, auch schon oft gehabt hier im Podcast, das Thema Integration. Ein Mensch kann sich nicht integrieren, wenn er in Turnhallen gesteckt wird oder wenn die Familie zu Hause bleiben muss. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, wie hier als Deutschland auch die Politik das Thema mal angeht. Ich denke mal, du siehst das ähnlich.
Definitiv. Also auch, dass man diese Unterschiede natürlich aufweist, aber auch gleichzeitig zelebriert, hey, wir sind hier, wir haben in Deutschland einfach schon viel erreicht und dass man da auch einfach mal die positiven Dinge zieht und sagt, hey, wir haben so viel gemeinsam, warum muss ich jetzt einen Unterschied machen? Warum dürfen Menschen keine Wohnung besitzen, wenn sie hierher kommen?
Ja.
Also das sind so für mich Fragen, die, wie du auch einfach nicht nachvollziehen kann, weil das ist so menschenunwürdig, was einfach abgeht, wenn man kein Asylbescheid hat oder wenn man einfach hierher kommt. Also, dass Menschen wirklich wie Zahlen behandelt werden, das lässt sich so krass einfach beobachten und ist auch in München erschreckend, dass hier jetzt auch ein Abschiebeterminal gebaut wird.
Okay, krass. Ich habe das so am Rande mitbekommen, jetzt die letzten Wochen, diese Abschiebeterminals, dass es jetzt so schnell geht, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Ist ja krass.
Also ich habe auch irgendwie gehofft und hoffe nach wie vor, dass unser jetziger Oberbürgermeister sich mal dazu äußert, weil davor war es ja Dieter Reiter von der SPD, der ganz klar gesagt hat, wir brauchen dieses Abschiebeterminal. Ja, wir können nur hoffen, dass man irgendwie in der Ebene, in der Instanz nochmal was erreichen kann, die Menschen wachrütteln kann, weil das ist keine Willkommensstadt, besonders wenn es gleichzeitig im KVR ein Welcoming Center gibt für Fachkräfte. Und ich mir denke, warum können da Millionen reinfließen und warum gehen wieder eine Million raus für dieses Abschiebeterminal? Also komplette Verschiebung von Lebensrealitäten.
Ja. Ja, das ist krass. Also eine Entwicklung, die ich auch hier erlebe in den letzten Jahren in Deutschland und mir irgendwie denke, hä? Also irgendwas läuft hier gehörig schief. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wir sind ein Einwanderungsland. So, wenn keine Leute hier reinkommen, dann sind wir, sorry, im Arsch. Ist einfach so. So, ja, sorry, dass ich jetzt so sage. Nee, du schüttelst mir den Kopf. Das ist aber so. Und ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, die Syrer, ne, der Krieg ist ja vorbei. Die sollen jetzt alle zurückgehen. So, wenn von jetzt auf gleich alle Syrer zurückgehen würden, dann wird ja gar nichts mehr laufen. Die ganzen Leute, die in Krankenhäusern arbeiten, die Krankenfahrten machen oder sonst wo arbeiten, das sind größtenteils, oder Ärzte auch, das sind Syrer. Wenn die hier weg wären, dann wären wir quasi nicht möglich.
Also ich finde halt auch krass, wie man so einfach sagt, so ja, okay, wir schieben jetzt die Menschen ab, ja. Weil ich mir im nächsten Atemzug denke, ja, okay, dann sollen sie aber auch alles, was sie hergebracht haben in diese deutsche jetzige Kultur, sollen sie dann auch gleich wieder mitnehmen, weil am Ende wird nicht viel übrig bleiben. Die Kartoffel ist peruanisch. Ja. So, es bleibt nichts übrig.
Ja, das stimmt. Das vergessen manche immer so ein bisschen bei dieser ganzen Diskussion. Ist wirklich, wirklich heftig. Wir gehen jetzt aber mal weiter in meinem kleinen Fragenkatalog. Es geht um Queer-Feminismus. Den Begriff Feminismus habe ich schon mal gehört, muss ich zugeben. Queer-Feminismus ist ein Herzensthema von dir. Was unterscheidet Queer-Feminismus von dem Feminismus, mal so oft gesagt, den viele Menschen vielleicht aus Schule oder Medien kennen?
Ich glaube, da müssen wir nochmal bei Begrifflichkeiten anfangen, weil viele schon Feminismus einerseits komplett verteufeln, also dass man das Patriarchat stürzen möchte. Klingt für viele als super radikal, was vor kurzem auch Sarah Engels geäußert hat, dass sie sich nicht als Feministin äußert, weil sie einen Mann hat. Mhm. Einen Mann zu haben, ändert nichts an der Tatsache, dass man für seine Rechte einsteht und die Rechte von Frauen spezifisch, weil es einfach genau die Gruppe ist, die am meisten Gewalt abbekommt. Queer Feminismus unterscheidet sich in dem her, weil es irgendwann mal eine krasse Abspaltung gab, indem man gesagt hat, unter anderem, dass Transfrauen keine Frauen sind. Und das eine ganz krasse, heftige Debatte ist, weil man einen krassen Unterschied in Biologie macht, obwohl mittlerweile einfach auch nachgewiesen ist, dass die Hirnströme von Transpersonen genauso ist wie angenommen eine Transfrau. Das heißt, als Mann auf die Welt gekommen, definiert sich, sieht sich als Frau. Wenn man sich die Hirnscans anschauen würde, sind die Hirnscans ähnlich wie eine Frau. Mhm. Was natürlich biologisch schon einfach zeigt, diese Person ist eine Frau. Mhm. Und viele nageln das aber auch an Chromosomen oder sonstigen fest. Es gibt aber nicht nur Mann und Frau, es gibt auch intergeschlechtliche Menschen. Das heißt Menschen, wo man das Geschlecht nicht direkt zuweisen kann. Das heißt, die Chromosomen sagen was anderes als das äußere Erscheinungsbild. Oder. Und es sind halt Menschen, die erstens eine kleine Prozentzahl, also ich glaube 0,5-1% identifizieren sich als trans. Mhm. Inter ist es noch weniger, da weiß ich jetzt aber nicht die Zahlen.
Ja.
Und trotzdem ist es genau die Gruppe, die am wenigsten Zugänge hat. Und trotzdem wird auf diese Gruppe geschossen. Und da finde ich es auch wichtig anzumerken, nochmal der intersektionale Blick, weil eben nicht nur Menschen, die trans, nicht binär sind, nicht mitgedacht werden und schnell abgeschossen werden in der ganzen Debatte und vergessen, sondern sobald dann auch noch, sagen wir mal, Sprachbarrieren, sobald ein Migrations-Background oder sonstiges hinzukommt, Armut, also es sind ja so viel mehr Sachen, die diese Menschen dann in Situationen bringt, die einfach wirklich schwierig zu handhaben sind. Und deswegen finde ich, unterscheidet sich so der Queer-Feminismus vom Feminismus, weil der Queer-Feminismus einfach breiter aufgestellt ist.
Du hast gerade Transfrauen angesprochen. Wo kommt das her, dass so viele Menschen sich gegen diese Leute, gegen diese Menschen aussprechen? Dass sie sagen, nee, das ist ja, also das ist auch schon wieder so ein Zwei-Klassen-Denken, was man so mitbekommt. Ne? Die gehören nicht hier rein und so und das geht ja eigentlich gar nicht. Und was soll das eigentlich? Ist ja nur ein Trend.
Das Wort Trend finde ich immer ganz schwierig, weil wenn man sich einmal anschaut, woher der CSD aus den 70ern kommt, The First Riot, das waren ja auch spezifisch Transfrauen, die vorne waren, die gegen die Polizei gekämpft haben, die Backsteine geworfen haben. Also es gab schon immer Transpersonen, auch wenn man in die Geschichte zurückschaut. Und das ist kein neues Phänomen. Wir haben nur einfach das Internet, was Dinge sichtbarer macht.
Ja.
Und obwohl es diese Sichtbarkeit im Internet gibt, haben viele Menschen gar keine wirklichen Berührungspunkte. Aber das kann einmal daran liegen, dass viele Menschen gar nicht so, wie manche sagen, aussehen, als ob sie trans sind. Das heißt, sie passen. Sie sehen so aus. Und dadurch, dass sie so aussehen, fallen sie unter den Radar. Das heißt, viele Menschen, die transfeindlich sind, haben oft wahrscheinlich schon Kontakt mit einer Transperson gehabt und wissen es gar nicht.
Ja.
Und die Menschen, die sich aber klar dagegen aussprechen, zumindest so, wie ich es im Gespräch hatte, sind immer so, ja, die sind voll abnormal. Aber sobald man anfängt, mit diesen Menschen in die Materie zu gehen und zu sagen, sei es biologisch, also damit kann man ja schon einige abholen, Gott sei Dank, oder auch einfach ihnen erklärt, so hey, der Unterschied dazu ist, dass du dich halt mit deinem Geschlecht identifizierst und dass du dein Geschlecht vielleicht noch nie hinterfragt hast. Und das öffnet halt für manche so ein ganz unangenehmes Spannungsfeld, in dem sie sich gar nicht bewegen möchten, weil das würde ja nicht nur ihre Lebensweise, ihr Weltbild von Mann und Frau hinterfragen, sondern so viel mehr, also auch Sozialisierung. Ja. Und das ist, glaube ich, für manche so unangenehm, dass sie dann schnell wieder zurückrudern und irgendwie Angst davor haben, obwohl es einfach das Normalste der Welt ist und auch sein sollte.
Ja, ich finde das immer so krass. So manche Leute sagen ja, man weiß ja gar nicht mehr, wie man die Leute ansprechen soll. So, ist es eine Frau? Ist es ein Mann? So, wo ich mache immer ganz gerne so einen Reality-Check. So, ich frage mich dann, wann war das letzte Mal, dass du in der Stadt jemanden ansprechen musstest? Also, nach einer Uhrzeit fragt ja schon gar keiner mehr, nach dem Weg sowieso nicht. Also, wie oft kommt diese Situation vor, dass du nicht weißt, wie du einen Menschen ansprechen musst? Also, ich fahre viel mit der Bahn, bin viel auch in der Stadt unterwegs. Also, ich glaube, ich sehe einen guten Durchschnitt aller Menschen in dieser Gesellschaft. Und ich habe mich noch nie gefragt, ist es ein Mann oder eine Frau? Ganz einfach, es ist mir egal. Also, der soll jeder so sein, wie er will. Und warum soll ich mich darüber aufregen? Das ist doch total vertane Lebenszeit. Wenn dieser Mensch so leben will, ist das völlig fein für mich. Da habe ich gar kein Problem damit. Und
ich finde es halt auch komplett surreal, weil es ist, also ist ein doofer Vergleich vielleicht, aber genauso wie die Menschen, die abgeschoben werden sollen, dass man einfach über sie spricht, anstatt einfach mal mit ihnen zu sprechen.
Ganz genau.
Und sie als Menschen zu sehen, einfach als wer gibt dir das Recht heraus, ihre Geschlechtsidentität zu hinterfragen? Viele wissen ja nicht mal, was eine Geschlechtsidentität ist. Viele verwechseln ja wieder Sexualität mit Identität. Und ich denke mir so, boah, da müssen wir jetzt aber auch wieder bei Null anfangen. Ist auch in manchen Räumen okay.
Aber
ich finde es halt krass, dass man, also wie gesagt, Menschen wie ich finden es einfacher, diese Kategorien oder diese Begriffe zu benutzen, damit keiner anderer mich so einordnet und damit ich mich einfach ermächtigt fühle. Aber ich denke mir so, wenn du zum Beispiel kein Interesse an mir hast, warum ist es dann relevant, wen ich liebe? Ja. Also das ist so completely nonsense.
Weird.
Also auch bei meinen Freundinnen, die erzählen manchmal und irgendwann kommt dann so random die Frage, so warte, wie siehst du dich eigentlich? Weil das einfach so eine Sache ist, man erzählt und man freut sich oder man ist traurig bei Liebeskummer, aber es ist jetzt kein so, okay. Es ist einfach so eine Selbstverständlichkeit, dass Dinge fluide sein können, dass sie existieren können und dass das schon immer so war.
Ja, ist echt krass. Also ich glaube, da müssen noch einige Menschen nochmal in den Nachhilfe oder diesen Podcast hören. Das wäre auch schon mal ein erster Schritt. So ein paar Zahlen mal nach oben schießen lassen. Wenn wir jetzt mal so auf die aktuelle gesellschaftliche Situation schauen. Ich weiß, vieles läuft echt nicht gut. Vieles läuft echt scheiße. Aber siehst du auch irgendwo auch Fortschritte? Vielleicht auch im Kleinen?
Boah, also ich finde ja.
Okay, das ist gut.
Wenn ich mir anschaue, wie bürgerlich, also wie viel BürgerInnen, die sagen wir mal jetzt sich als bürgerliche Mitte identifizieren, auf Demos kommen. Wenn ich sehe, wie viele Menschen sich trauen, auch mal nachzufragen und so, hey, ich habe gar keine Ahnung. was eine Begrifflichkeit ist oder was du gerade meinst, dass da irgendwie weniger Schaden dahinter ist, dass Menschen offener sprechen, egal über welche Themen, sobald sie sich wohl oder irgendwie sicher fühlen und dass es auch so ein kollektives Zusammen ist. Also ich finde schon, dass man in den Aktivismus-Bubbles zumindest so ein bisschen sieht, dass mehr Leute einfach auf verschiedenen Demos unterwegs sind, sich austauschen und auch diese Solidarität im Kleinen, also das ist, finde ich, schön zu beobachten. Da ist auch der letzte Troll im Internet dann so klein im Vergleich.
Ja, ja. Du hast gerade diese Aktivismus-Bubble angesprochen. Ich glaube, der Königsweg ist ja, aus dieser Bubble mal herauszukommen, um auch Menschen zu erreichen, die das Thema eigentlich gar nicht so auf der Pfanne haben. Aber ich glaube, das ist echt eine schwierige Herausforderung, große Herausforderung, oder?
Jein, also ich habe es auch sehr lange gemacht, aber einfach, weil ich dieses Empowerment mehr oder weniger gebraucht habe, erstmal mich in meinen Räumen sicher und wohl zu fühlen. Mhm. Und nachdem halt, sagen wir mal, das Fundament dafür gelegt worden ist, habe ich mich immer öfter in diese Räume bewegt, wo ich mal gemerkt habe, okay, vielleicht bin ich jetzt ein Störfaktor, indem ich das anspreche, ausspreche, aber gleichzeitig mache ich halt diese Dinge sichtbar. Ist halt immer so eine Frage von Kapazität, wie sehr man Bock hat. Soll es, keine Ahnung, einzige Person of Color jetzt sich zu fragen, so, warum sind nur weiße Panel-Menschen auf der Bühne und reden über Themen, die Menschen wie mich betreffen? Aber also ich glaube, anders geht's auch gar nicht und anders kann man gar nicht lernen. Also ich bin da auch teilweise froh, dass ich durch mein Abitur, was ich gerade nachhole, so ein bisschen den Reality-Check habe, weil die meisten sind halt jünger als ich, fast 10 Jahre, wo ich dann merke, ah, okay, da bewegen sie sich, da ist Unwissenheit da, da kann ich sie abholen.
Ja.
Und durch Gemeinsamkeiten findet man halt auch immer wieder so ein bisschen Aktivismus in den Menschen.
Ja, voll cool, voll cool. Social Media spielt ja für viele Aktivisten eine große Rolle. Welche Chance bietet das, dieses Vernetzen?
Boah, Vernetzen. Vernetzen bietet auf einer, glaube ich, einerseits eine große Möglichkeit, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Also jetzt nicht nur in München, sondern auch, keine Ahnung, Augsburg, Nürnberg, Berlin, sich da einerseits auszutauschen. Und es ist ein Learning. Also ich kenne viele, die mir auch selber schreiben, so hey, durch deinen Beitrag oder keine Ahnung, Dinge, die ich gelesen habe, bin ich auf Dinge aufmerksam geworden, die mir nicht klar waren, die ich auch gar nicht gesehen habe.
Cool.
Und ich glaube, dadurch, dass halt Menschen sich halt aktiv, wenn sie am Handy sind, mal damit auseinandersetzen, wenn irgendwas spannend klingt oder interessant ist, diese Scham auch gar nicht da ist, wenn man an den Zahlen auch sieht, ah, okay, es sind auch noch andere, die das toll finden, die das kommentieren, die vielleicht auch noch gar keine Ahnung haben. Also deswegen finde ich, ist Social Media halt ein cooler Weg und auch für Menschen, die so wie ich nicht immer auf die Straße gehen können, auch nochmal viel zugänglicher da Kontakte zu finden und im Austausch zu bleiben. Mhm.
Also ich glaube auch, dass Social Media einiges bewegen kann. Also es müssen nicht immer die custom Videos sein auf Instagram, die man da doomscrollen. Also es gibt auch sehr, sehr interessante Seiten auf Instagram, sehr viele interessante Profile, wo man sich informieren kann, wo auch richtig fundierte Zahlen dahinter stehen, wo man sich auch echt schlau machen kann. Wenn man mal in diesem Algorithmus drin ist, dann hört das ja nicht mehr auf. Gerade bei Instagram, jeder kennt das natürlich. Ne? Also wenn du einmal irgendwie ein Video zum Thema Rasenmähen angeklickt hast, dann weißt du, die nächsten 10 Videos sind alle über Rasenmähen.
Ja, das ist halt Fluch und Segen zugleich, weil wenn ich mich mal so schlau mache, welche Rechtsdemos gibt es? Und dann kriege ich erstmal so 5 AfD-Sachen und denke mir so, boah, nee.
Oh nein.
Ich wollte doch nur kurz wissen, was abging, damit ich weiß, okay, alles passt oder eben nicht.
Ja.
Und dann wird einem der AfD-Stadtrat da erstmal angezeigt, oh nee.
Ja. Ich höre und ich sehe auch bei dir immer eine ganz große Leidenschaft, ganz viel Feuer für diese Themen, die wir gerade angesprochen haben. Was motiviert dich weiterhin so dahinter dabei zu sein? Das hört ja weiterhin irgendwie gefühlt nie auf.
Was motiviert mich? Boah, ich glaube, das sind so 2 Faktoren. Einerseits natürlich das Außen, was irgendwie einem spiegelt, so hey, ich konnte voll viel lernen, danke dafür. Und andererseits halt auch wieder diese Selbstermächtigung, weil wenn man, sagen wir mal, als mehrfach marginalisierte Person traumatisiert wird durch verschiedene Faktoren und verschiedene Sachen, Institutionen, Menschen, fühlt man sich sehr klein. Und dadurch, dass ich aber selber die Möglichkeit bekomme, meine Geschichte zu erzählen, meinen Blickwinkel mit einzubringen oder halt auch Themen in einfacher Sprache zu gestalten, weil Sprache ist ja auch so machtvoll,
ja.
Sehe ich einfach, wie sehr das auch was bewegen kann und denke mir auch, keine Ahnung, das hätte ich gerne selber gehabt.
Ja.
Ja.
Ja. Wenn Menschen jetzt zugehört haben und nur eine Sache mitnehmen würden, welche wäre das aus deiner Sicht?
Boah, das klingt, glaube ich, richtig banal, aber ja. So Fehlerfreundlichkeit für sich selber. Also ich glaube, Kontext ist so ein bisschen, wir können ja nicht anders lernen, wenn wir keine Fehler gemacht haben. Und Fehler sieht man nicht immer im ersten Moment, sondern manchmal, keine Ahnung, rückblickend vor einem Jahr habe ich das und das gemacht und das war nicht okay.
Ja.
Und gleichzeitig anzuerkennen, dass man Fehler gemacht hat, aber auch nicht böse oder so einen Groll mit sich selber hat und einfach sagt so, hey, ich bin auch am Ende des Tages nur ein Mensch und das war doof und ich mache es jetzt aber besser. Das ist, glaube ich, so, ja, so eine radikale Zärtlichkeit, von der ich immer versuche zu reden, weil...
Ja.
Keine Ahnung, wir können nicht nur im Außen tough sein, sondern wir müssen halt auch im Inneren immer noch herzlich zu uns selber sein.
Ja.
So, ich kann nicht an die Front gehen, wenn ich an dem Tag, keine Ahnung, mein Körper wehtut, ich irgendwie Stress mit meinem Partner hatte und dann in der Schule gerade irgendwie eine Kurzarbeit ist. Da kann ich außen auch nicht funktionieren. Das bringt auch nicht.
Ja. Also offen sein, auch für neue Themen, auch für Beriflichkeiten, die man noch nicht kennt.
Und Menschen.
Genau, natürlich doch. Und zum Schluss noch die Frage, was wünschst du dir für die Gesellschaft in den nächsten 10 Jahren hier in Deutschland? Jetzt öffnen wir mal die Truhe.
Warte, denken wir jetzt utopisch oder in welche Richtung gehen wir?
Was auch immer du möchtest.
Oh, ich würde mir wünschen, dass es genug Anlaufstellen und offene Menschen gibt, die Menschen auffangen, die sich aus verschiedensten Gründen radikalisiert haben. Dass wir diese Menschen nicht nur verteufeln, sondern trotzdem mit einem offenen Herzen und offenen Armen begrüßen. Ich würde mir wünschen, dass wir in einer Welt leben, in der alle mitgedacht werden oder die meisten. Ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen, Flinter, Menschen mit Migra-Background in Führungspositionen sind. was würde ich mir noch wünschen? Kein Abschiebeterminal.
Ja.
Dass die Rechte von Queeren im Gesetz verankert werden. Ich würde mir viel Prävention und Schutz in verschiedenen Bereichen wünschen, weil das, glaube ich, der wahre Weg ist, anstatt Sanktion, Polizei und Sonstiges. Ich wünsche mir ein Anti-Eskalationstraining und Menschen, bevor die Polizei kommt. Und ganz viel Liebe und Herzlichkeit nach wie vor, dass man die nicht verliert.
Cool. Habe ich mir alles notiert. Ich würde sagen, in 10 Jahren machen wir mal eine Aufnahme und dann gucken wir mal, welche der Punkte sich alle erfüllt haben.
Oh, ich bin dabei.
Mel, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein ganz tolles, aufklärendes Gespräch gehabt, habe sehr viel gelernt und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß bei mir gehabt.
Definitiv. Danke dir für deinen Podcast. Danke, dass du coole Leute einlädst, dass du ganz vielen Menschen die Bühne, die Plattform gibst und dass du da ein cooles Hobby gefunden hast, in dem du Spaß hast und indem du in Kontakt mit Menschen bleibst. Und danke.
Ach, das geht runter wie Öl. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Ja. Folgt Mel auf Instagram. Dort ist sie sehr aktiv. Haut immer Videos und ganz tolle Stories raus, wie ich heute gesehen habe. Ganz spannende Themen. Link tue ich nochmal in die Shownotes rein. Könnt ihr euch mal angucken. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei allen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.